Er stand auf die Höhe seiner Macht und Ansehen, der größte alttestamentliche König in Israel. Was bedeutet Größe? Was sind die zentralen Eigenschaften eines Königs in Israel? Zuerst muss er fromm sein, denn das ist nicht irgendein Volk, sondern das ist Gottes Volk. Und wir wissen, dass David ein großer Lyriker war. Ich bin nebenan für David genannt. Ich bin auch ein Lyriker, aber kein König bis jetzt. Und er hat gedichtet Psalmen durch sein ganzes Leben. Als junger Mann, in die Ansehen sein Macht, auch als alter Mann. Zweitens, er muss ein gerechter König, denn Gerechtigkeit in Israel bedeutet unter Gottes Gesetz und Willen, nicht über Gottes Gesetz und Willen. Und mit sehr merkwürdiger Ausnahme war das auch der Fall bei David. Er hat die Gerechtigkeit Gottes genau gewusst. Er hat nicht immer gehandelt persönlich, da in diesem Sinne. Er ist gefallen, wie alle Menschen, entweder in einer Art oder andere gefallen, aber sehr tief bei ihm. Aber er war der Vermittler des Gesetzes. Das bedeutet, er muss schauen, dass richtig gehandelt gemacht wird in Israel. Und das hat er außer in seiner eigenen Benehmung immer getan. Das dritte Eigenschaften kommt nicht gut an in Deutschland. Die Deutschen haben verbrannte Finger wegen zwei Kriege und vor allem wegen dieser Adolf Hitler. Und ein großer König in Israel muss ein großer Krieger sein. Denn wir sind immer umringt von Feinden, die wollen uns alle umbringen. Und das ist nicht anders als heute. Das ganze Islam will uns zerstören. Da steht alles in die Internet. Schauen Sie, was gesagt in Ägypten, was gesagt wird in Jordanien, in auch in die sogenannte gemäßigste Staaten. Israel soll annulliert sein. Warum? Weil wir eine Herausforderung sind an ihre Glaube, weil ihre Glaube an diese Götze ist eine Glaube an eine Machtgötze und wir gewinnen jeden Krieg gegen denen. Und das trifft denen gerade, wo sie glauben, dass ihr Götze stark ist. Die wollen die Zerstörung Israel. Das ist nicht neu, das ist nicht alt, das ist immer. Die Zielsetzung ist, Gottes eigene Volk auszurotten. Das ist Satan, der immer, ist zu laut, glaube ich, oder? Ist zu laut? Ich höre meine eigene Stimme sehr laut, das tut meinen Ohren weh. Ja, okay, machen Sie ein bisschen leiser. Ja, die Zielsetzung war, dieses Volk auszurotten, denn die Schlange nimmt immer andere Formen an. Es war die dreckige arme Juden im Osten, die reine, die große, vornehme und reiche Juden in Deutschland, Amerika und so weiter. Es war die Juden, die man nannte als Christustöter, als ob wir nicht alle Christustöter sind. Es war die Juden wegen ihrer Rasse. Heute, die Antisemitismus nimmt eine letzte Form an, gegen Israel, Antisemitismus. Denn jeder ist für die Juden, was hier passiert ist. Aber Israel ist was ganz anderes, als ob das nicht ein Judenstaat wäre. Ich frage mich, warum Gott David erwählt hat, nicht der viel bessere Jonathan. Na, wir haben kein Recht, Gott in Frage zu stellen. Ich stelle ihn nicht in Frage, sondern ich frage, warum er das tut. Eine Sache, was die Christen überhaupt nicht wissen, ist, dass das jüdische Bibel überhaupt nicht gesetzlich ist. Sie kennen durch die Auseinandersetzung mit Jesus und Paulus das gesetzliche Judentum, das ist nicht biblische Judentum. Biblische Judentum geht bis Malachi, vielleicht im 4. Jahrhundert vor Jesus. Und dann gibt eine Zeit, der sogenannte mündliche Torah, wo die Rabbiner sagen, Gott redet nicht mit uns, wir müssen das Gesetz lebbar für uns machen. Und das führt dann zum Mishnah im 2. Jahrhundert nach Jesus und zu den zwei Talmude, Jerusalem und die wichtige Babylonisch, um 600 nach Jesus. In diesem Prozess ist die Auseinandersetzung mit Jesus und Paulus. Und das ist eine gesetzliche nachbiblische Judentum. Biblische Judentum ist überhaupt nicht gesetzlich. Nach biblischem Judentum, der älteste Sohn soll erben. Jonathan ist der älteste Sohn. Und wenn Sie durchschauen, die große Gestalt, ist es zu laut immer noch. Ja. Wenn Sie durchschauen, die große Gestalten, biblische Gestalten, die sind fast immer der jüngere oder jüngste Sohn, sogar Josef, der Sohn der späten Geburt, gegen das Gesetz. Und dazu, jeder Jude sagt zu Yom Kippur, die höchste Feiertag in Israel, die Vordeutung von Karfreitag, alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht helfen. Ist das Gesetzjudentum? Ich bin so verloren, dass ich weiß nicht, wie verloren ich bin. Chata, mein unerkannte Schuld. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Das ist der Schlüssel, nicht nur der Römerbrief, der Schlüssel zu der alttestamentlichen, Martin Luther, 90% seiner Auslegungen sind alttestamentlich, ein Schlüssel zu der reformatorischen Sinn, allein aus Gnade. Das kommt aus dem Alten Testament auf die höchste Feiertage im Judentum. Ich bin so verloren, dass ich weiß nicht, wie verloren ich bin. Mein unerkannter Schuld, Chata. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Das ist die Evangelium des Gnade, die wir als Christen durch Jesus kennen. Die Juden kennen das durch Yom Kippur, ohne die Urheber dieser Gnade. Gut, warum hat Gott David gewählt statt Jonathan? Jonathan ist der beste Mensch im Alten Testament. Ich habe auch viel über ihn geschrieben. Ich finde es sehr schön, dass viel christliche Familie nennen ihr Söhne für Jonathan. Jonathan war vorbildlich. Er war ein guter Kämpfer, ein guter Gläubiger. Er könnte gegen den Ström, gegen die nicht gute Art von seinem Vater Saul, sogar gegen seinen eigenen Vater David, der nicht schuldig damals war, zu schützen. Er hat alle die Eigenschaften. Es gibt kaum ein schlechtes Wort über Jonathan. Es gibt sehr viele schlechte Worte über David im Alten Testament. Warum dann David, der nicht der Älteste ist und die nicht so gut ist wie Jonathan? Na, meine Frau sagt mit vollem Recht, du sollst nicht sagen, warum Gott etwas tut. Er tut es und sie hat absolut Recht. Aber ich habe meine Vermutung. Und meine Vermutung geht folgendes. David hat eine besondere Gnade. Und zwar eine Charisma, die über alles, was Jonathan je war oder sein könnte, war. Ein Charisma des Kampf und das bedeutet Überleben in Israel. Denn als Goliath, der Sinnbild für alles, was heidnisch ist, wie Hitlers Standard-SS-Führer, die müssen 2 Meter hoch, Goliath war noch größer, er, als er strotzt gegen Israel und gegen den Gott Israel und ruft zu ein Einzelkampf. Saul muss das antworten, aber Saul hat Angst, Saul ist viel größer als David. Und der kleine David kommt mit 5 Steine, ein kaum bekannte Zeichenhandlung, die Bibel wimmelt von wichtiger, unerkannter Zeichenhandlung, weil wir die Bildsprache der Bibel nicht kennen und das ist der Schlüssel zu der Bibel. David nimmt 5 Steine, das bedeutet mit einer Hand kann ich fertig mit dieser Heide, wenn Gott für mich zielt und er tötet Goliath. Dazu David hat eine Charisma des Glaubens, trotz aller seinen Tieffall. Es ist immer so, die großen Menschen sind groß in allen. Schauen Sie Martin Luther an. Ganz große Mann, er hat einen großen Bauch dazu und seine Sünde war übergroß. Sie wissen, 1543, als die Juden in Prag, und das ist die Gründe meiner Familie, in die nächste Generation, die Leiter der Gemeinde in Prag war, hat die nicht bekehrt, hat er gesagt, alle Synagogen sollen niedergebrannt, alle Juden sollen ein. Gelbe Sterne, das ist der Weg zu Adolf Hitler, lassen wir offen und ehrlich sagen. Das ist der große Martin Luther. Die Tiefe seiner Schuld ist ähnlich wie die Tiefe Saulus, auf den Weg Massenmörders zu sein. Er wollte eine ganze Gemeinde der Gesetze übergeben und erlöschen. Und so ist es mit David, Ehebrecher und Mörder. Aber trotz allem, David hat eine Glaube, die strahlt durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. So dass sogar der große Augustin, als er im Sterben war, hat die 6 Buchsamen David an der Wand genagelt und gebetet, und ich habe meine Frau genau das Gleiche angeordnet bei mir, gebetet diese Psalmen, bis der Herr ihn dann weggenommen hat. Der Größe, je größer der Mensch, leider je größer seine Sünde sind. David stand auf die Höhe seiner Macht. Und er ist zugrund gerichtet durch eine schöne Frau. Nicht nur eine schöne Frau, sondern eine sehr schöne und sehr strohdumme Frau. Und diese Frau ist nicht unschuldig an was David tut. Und das ist ein großes Warnzeichen. Sie sind meistens nicht in die Alter, wo sowas passiert, wer weiß. Aber diese Frau weiß genau, was sie will. Ich weiß, wie die Frauen sind. aus zwei Gründen. Ich habe zwei ältere Schwestern, die lang über mich geherrscht haben. Und zweitens, weil ich ein Dichter bin und Dichter bekannterweise verstehen intuitiv viel besser als Psychologen, haben wir gesagt, dass ich besser verstehen intuitiv über Menschen als Psychologen das verstehen. Die lernen immer von uns. Diese Bathsheba hat gewusst, was sie wollte. Sie badet nackt auf ein flachen Dach für die Augen von David. Wenn das nicht Mitschuld ist, dann weiß ich wirklich nicht. Das endet nicht an Davids Schuld. Als David sie anblickt, der Hüter des Gesetzes sagt, ich will diese Frau haben. Das wollte Bathsheba. Und sie begehen Ehebruch. Und dann die schlimmste Kapitel in die ganze Alte Testament, als David Katz und Maus spielt mit Bathshebas Mann Uriah, die kein Hebräer ist, aber ihr seid auch Fremde in Ägypten, ihr müsst zu die Fremde sein, wie so euch selber. Da Palästinenser in allgemein sind ein bisschen anders hier, denn 70% erziehen ihr Kinder zum Mord gegen uns. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber dieser Mann war treu. Er war ein treuer Diener David. Das ist die schlimmste Geschichte im Alten Testament und die beweist, dass das Bibel Gottes Wort ist. Wenn das Bibel Menschenwort, diese Kapitel wäre sofort weg von der Bibel. Oder wie die Christen, die Jünger, total versagen in die Passion geschehen. Die tun nie was Richtiges. Sie schlafen ein. Mein Dackel könnte viel besser die Wache halten als Petrus, Johannes und Jakobus, weil er ist ein echter Wachthund, nicht wahr? Die hauen ab vom Kreuz. Die tun alles falsch, außer eines, dass Petrus bitterlich weint. Dieser Kapitel würde auch aus der Bibel geändert sein. Weil die Bibel Gottes Wort ist und sie redet gegen uns. Dann weiß man, das ist Gottes Wort. Er schickt Feinde gegen sein eigenes Volk durch die ganze Bibel. Die Assyrer, der Babylone und das steht da. Und einer hat mir gesagt, Herr Pfarrer, wenn das so ist, vielleicht ist fanatischer Islam auch von Gott gegen uns laue Christen geschickt. Er hat sicherlich recht. Denn das ist eine Ureigenschaft Gottes, sein eigenes Volk, und wir gehören dazu als neuer Bund, sein eigenes Volk zu strafen wegen ihr Weggehen von Gott. Und was man hier in Deutschland erlebt mit die Homosexualität, ich habe sogar eine Rezension in die Frankfurter Allgemeine, eine konservative Zeitung von einem Buch über Deutschlands Dekadenz und verteidigt und sagt, wir sind nicht dekadent, wir akzeptieren Homosexualität. Das ist der Lügengeist der modernen Zeit. Homosexualität ist ein Inbegriff, was Dekadenz ist und ist sehr verbreitet in Amerika. Ich bin kein Patriot. In Amerika, wenn jemand offener Homosexual ist, ist seine politische Laufbahn zu Ende. Hier scheint es der offene Weg vorwärts zu kommen. David nimmt Bathsheba, begeht Ehebruch, bringt ihr Mann um und ist ein Massenmörder, denn um den Mann umzubringen, muss er nah an den Mauer, wo viele andere sterben, und er ist verantwortlich auch für diese Tode. David und Saulus Paulus, ein sehr interessanter Vergleich, hochbegabte Leute, die in die letzte Tiefe versinken. Und er hat keine schlechte Gewissen. So ist es. Er hat gekriegt, was er wollte. Das ist der gerechte David, der tiefgläubige David, und er hat kein, weil er hat Gier. Manche haben Sexgier, manche haben Machtgier. Es gibt verschiedene Arten von Gier, Herrschensgier. Und Gott schickt einen Prophet, Nathan, zu ihm und erzählt ihm die Geschichte über einen Mann, der nur eines hat, ein armes Schäfchen. Und ein reicher Mann, der viel Güter hat und Krieg besucht, opfert das eine. Der arme Mann Schäfchen. David ist plötzlich der zerrissene David, die wir alle sind. Verloren in uns selbst, gerettet in Christus. Und rettet bei ihnen der Gott Israel. Er zerreißt seine Kleider und sagt, er muss sterben. Er spricht sein Eigentodesurteil. Und er muss das vierfach von alle Himmelsrichtungen zurückerstätigen. Nathan guckt ihn an, wie Jesus redet zu Saulus auf den Weg nach Damaskus und offenbart sich selber. Du bist das, dieser Mann. Ihr habt sicherlich gehört, dass David vergeben ist. Ihr habt falsch gehört. David ist nicht vergeben. Er ist persönlich vergeben. Nur, wer ist David in dieser Zeit? Bis Hesekiel 18, ein zentraler Text für Martin Luther, bin ich nicht ich. Und Hesekiel kommt viel später als David. Ich bin mein Vaters Sohn, mein Großvaters Enkel und mein Urgroßvaters Urenkel. David wird gestraft durch seine Kinder und das ist viel schlimmer, als wenn er selbst gestraft wird. Ich habe zwei Lieblingsonkel. Beide waren Atheisten, was mir sehr nachdenklich machte. Die waren viel besser als die meisten in meiner christlichen, pietistischen Gemeinde, aber viel bessere Menschen. Und ich frage mich, warum? Die müssen sich selbst rechtfertigen, weil sie haben keinen Gott, der denen rechtfertigen kann. Einer von denen, Onkel Julius, hat drei Söhne. Alle starben für ihn. Das war viel schlimmer, als wenn er selbst stirbt. Seine Frau Gertrud war eine unmögliche Frau auch. Sie hat immer gesagt, Julius, das musst du machen. Und Julius, das ist die Gefahr der Frauen in dem Mittelalter. Oh, das musst du machen, das musst du machen. Und so. Aber Gertrud war immer so, Tante Goethe. Ja, und er hat das alles mit jüdischem Humor ertragen. Er war so ein feiner Mann. Und als Gertrud, diese unmögliche Weibsbild, starb, warf er ein Blumen in den Grab, aß nicht, trank nicht und starb zwei Wochen später. Das ist viel schlimmer, als wenn er selbst früher gestorben war für alle seine Kinder. So ist es bei David. Ja, was passiert mit David? Der Sohn von Ehebruch stirbt. Der erste Sohn soll erben. Und wie Sie wissen, das passiert fast nie in Israel unter die zentrale Gestalt. Und der ist so der Vater wie der Sohn. Joseph Kennedy war mehrfach Schützenjäger wie alle seine Kinder. So ist es bei Davids Sohn Amnon. Er vergewaltigt seine Halbschwester Tamar, ein guter Jüdin, die weiß, dass das Inzest ist, vergewaltigt sie und dann verwirft sie. Was für ein Tipp ist das? Und Absalom, das hochbegabte Absalom, bringt ihn um bei einem Familienfest, zweiter Tod. Der nächste ist beschränkt in Verständnis, retardiert, er kann nicht herrschen. Und dann kommen wir zu die zentrale Gestalt, Absalom. Über den habe ich auch viel geschrieben, ein merkwürdiger. Hochbegabt, mindestens so begabt wie Solomon. Hochbegabt, sehr klug, aber er hat zwei Schwächen. Er ist eitel. Haben wir so einen mit langen Haar hier? Das kommt bei mir nicht in Frage, aber die lange Haar, er hat schöne lange Haar und er bleibt hängen von einem Baum. Ja, das ist, was er verdient für seine Eitelkeit. Gott straft ihn an die Stelle, wo er eitel. Und die schlimmere ist eine Eigenschaft, die ich in höchsten Grad habe wie Absalom, das ist Ungeduld. Ich bin bekannt dafür, ich bin der ungeduldigste Mensch, meine arme Frau. Ja, und er will herrschen. Aber David stirbt nicht. So er macht einen Aufstand gegen den alten David. Und der weiseste Mann im Land, Aschetopfel, der kommt nur vor in mein Dackelbuch als ein weiser Dackel, sonst hört man den Namen nicht mehr in Israel. Aschetopfel sagt, einer muss sterben für den Volk. Wo kennen Sie das? Von Jesus, ja. Einer muss sterben. Jesus, der Sohn David, das ist auch ein Buch von mir. David und Jesus, die Könige. Einer muss sterben für das Volk. Aber David ist kluger als sein Sohn, wie mein Vater sicher kluger war als ich. Aber ich bin nicht ganz sein Absalom, nur ein bisschen. Und er schickte einen Spion, die alte jüdische Methoden, Mossad und so. Das geht zu den Kundschaftler in Ägypten. Hushai, ah, Absalom, du bist so schön. Die jungen Frauen lieben dich, weil du nimmst die Kinder auf den Arm, die kleinen Kinder, die Männer lieben dich, weil du recht sprichst in Tor, der Weg zum Stadt, wo recht gesprochen wird in Israel. Lass diese alte David, lass diese alte Knabe weg. Du wirst nicht Blut auf deine Hände haben, dann kannst du auch so umgebracht, wenn du ihn umbringst. Der Absalom hört auf Hushai, David Spion, und nicht auf Aschetopfel. Aschetopfel bringt sich um. Und David geht in die Wüste, weint über Jerusalem. Wer hat über Jerusalem auch geweint? Ja, Jesus, du Sohn Davids, ein durchgehendes Thema, weinte über Jerusalem, geht in eine Wüste, wo er jedes Loch kennt, weil er zwei, drei Jahre von Saul da verfolgt. Wer kennt die Landschaft damals in einem Krieg, gewinnt den Krieg. Aber nicht nur das, sondern das Volk steht zu dem alten David, nicht so Absalom. Absalom wird umgebracht, auch wenn David zerrissen ist. Wie er zerreißt seine Kleid, so ist er zerrissen. Er sagt, Absalom darf nicht umgebracht sein. Aber auf die andere Seite, der Königin ihn weist, er muss umgebracht sein. dass er keine Ruhe hat mit dieser Absalom. Er ist doch eine Unkenntnis von einem Mohr, ein Schwarzer, angehetzt von dem Hauptmann, dass er Absalom umbringt. David geht in Trauer und so geht das. Und diese Geschichte geht durch die ganze Geschehen Davids Kinder bis Salomo. Salomo, der Weise, der Friedenskönig, der den Tempel baut, ist der Untergang Israel, weil er 1000 Frauen hat. Ich sage immer, eins ist genug und manchmal mehr als genug. Ja, 1000 Frauen hat er, ja, und er bringt die Kulte der Frauen im Land gegen das erste Gebot. Und alle möglichen Fremdkulte hausieren in Israel. Und das ist der Untergang Israel gegen das erste Gebot. Und deswegen wird Davids Reich geteilt, Salomos Reich geteilt. Und ich habe diese Zeichenhandlung, die total nie gekannt war, die tiefe Bedeutung gedeutet in meinem Buch über Salomo. Sie wissen, zwei Horen kommen zu Salomo und sie sagen, das ist mein Kind, zwei Horen. Salomo sagt, teile es in die Mitte. Und dann kriegt er die richtige Frau. Das ist eine Auslegung, das ist richtig. Die tiefere Auslegung ist prophetisch. David, Salomo, wegen Horerei durch Fremdfrauen und Fremdkult, wird erleben, dass sein eigenes Reich getrennt wird. Haben Sie das je gehört? Das ist die tiefere prophetische Deutung. Durch Horerei, die sind zwei Horen, Horerei mit Fremdfrauen und Fremdkult, wird sein eigenes Reich geteilt sein. Und so ist es nach dem Tod von Salomo. David, in seiner schrecklichen Not, mit der Erkenntnis, dass er sterben muss, geht in Psalm 51, die zentrale Buchsalm überhaupt, durch alle die Gesetze Israel und sucht eine Antwort für ihn. Es gibt keine. Im Judentum gibt keine Antwort für einen Ehebrecher, einen Mörder und einen gerechten König, der sein eigenes Urteil ausgesprochen hat. Deswegen, dieses Text muss immer gelesen, zweifach, in Bezug zu David, der nicht geholfen sein kann. Das ganze Schuld geht auf seine Kinder und das geht bis die Ende. Geht durch die ganze Geschichte Israel und Juda, bis die hohen Priester, alle, die stammen auch von David und sie tragen den Fluch, die David hat. Und Jesus, der trägt den Segen, 2. Samuel 7. David, du wolltest den Herrn ein Haus bauen. Nein, der Herr baut dir ein Haus, die Ewigkeit bleiben wird. Diese Entzweiung. Diese Texte musst immer gelesen, zweifach, in Bezug zu David und in Bezug zu Jesus. Jetzt tue ich was, was nicht erlaubt ist, wenn meine Frau hier ist. Sie ist nicht hier. Niemand darf ihr das sagen. Meine Frau sagt, ich darf nicht mein Pullover ausziehen während eines Vortrags. Deswegen schauen Sie alle weg. Schauen Sie alle weg. Ich habe mich warm gepredigt. Wenn ich warm gepredigt bin, dann kann ich nicht mehr so gut denken. Ja. Ich nehme, niemand sieht das. Jeder schaut weg. Das ist richtig. Jeder schaut weg. Jetzt noch nicht. Okay, jetzt darf man schauen. Aber niemand darf das, meine Frau. Das wäre schlimm. Oh. Das ist nicht erlaubt. Sie hat Grundsätze und die ist eine die wichtigste. Ja. Ein Psalm Davids vorzusingen, ich habe eine Konzertstimme, sehr laut und sehr falsch meistens, aber ich werde es nicht vorsingen. Als der Prophet Nathan zu ihm hinging, als er Ehebruch mit Bathsheba und ihr Mann umgebracht habe. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Dieser Satz gibt keine Barmherzigkeit Gottes, der diese Sünde tilgen kann im Alten Testament. Jesus hat Ehebrecher und Mörder freigesprochen von ihrer Schuld. Als der Sohn David, der Messias, Gottes Sohn, wenn die grundsätzlich Buße tun, enden ihr Leben und leben mit ihm. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Hier gehen wir in die Reinheitsgesetze. Die Reinheitsgesetze sind die wichtigen Gesetze und die sind von Christen überhaupt nicht verstanden. Und das ist zentral durch das ganze Bibel, Alt wie Neues Testament. Reinheit bedeutet durch ein Bild. Fließendes Wasser von der Sintflut bis tief im Neuen Testament hat immer eine dreifache Bedeutung. Wasser ist Leben, Unterwasser wie bei Taufe, Römer 6, ist Tod und Wasser bedeutet Reinigung. Und das läuft durch die ganze Bibel. Diese Zeichenhandlung, die Wirklichkeit ist, erreichte sein Zentrum in die wichtigste Zeichenhandlung in der Bibel, die von Christen nicht verstanden wird. Als Jesus gekreuzigt ist, ist er durchbohrt. Blut und Wasser kommen aus seinem Körper. Die evangelischen Theologen sagen, da sind die zwei Sakramenten. Die Katholiken haben es falsch mit den sieben. Wir haben die zwei, Wasser und Blut, Taufe und Abendmahl. Interessant, aber sehr oberflächlich. Das Blut ist das Blut des Opfergesetzes. Und Jesu Blut ist anstelle aller Tiere Opfer, deswegen muss der Tempel zerstört sein, was Jesus voraussagt. Tempel bedeutet Opfer und Jesu Opfer ist anstelle von aller Tiere Opfer. Wasser, die quält aus seinem Leib, bedeutet, in sein Kreuzestod ist der Weg zu Auferstehung, neuem Leben, denn er ist nicht kultische Reinheit, sondern die ewige Reinheit Gottes. Vergessen Sie das nicht, das ist die wichtigste Zeichenhandlung in der ganzen Bibel. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde. Das kann kein Gesetz im Alten Testament, Reinigungsgesetz, so eine Ehebrecher und Mörder helfen. Denn ich erkenne meine Missetat, meine Sünde ist immer vor mir. Wenn ich diesen Vortrag halte und ich halte die Land auf und ab seit Jahrzehnten, ich denke immer an die Schlimmste, was ich je getan habe. Gucken Sie mich nicht an, gucken Sie sich selber an. Warum denke ich an das? Das ist längst vergeben sein und niemand wird eine Ahnung haben, was das ist. Warum? Weil ich lebe aus Gnade. Es kann mir hochgehen. Ich gehe Land auf und ab, rede zu vielen Leuten, es kann mir hochgehen, wie es bei viel größeren Menschen wie ich, wie Luther und David und Saulus und so weiter, dass ich in tiefste Sünde stürze. Deswegen habe diese Schuld immer vor Augen. Tun Sie das auch? Dass Sie wissen, dass Sie von Gnade, nur aus Gnade vergeben seid? Oder glaubt ihr, dass ihr besser seid, weil ihr Gläubige sind? Mein Freund Manfred Siebald singt, wir sind nicht besser, sondern wir sind besser dran. Aber wir sind nicht besser. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und reinstehst, wenn du richtest. Sie kam zu mir mit 15 Jahren. Sie kam durch meinen Konfrontationsunterricht, ich nenne das Konfrontationsunterricht, nicht Konfirmandenunterricht, durch Konfrontationsunterricht kam sie zum Glaube und sie sagt, Herr Pfarrer, ich habe gesündigt. Ich habe gesagt, raus damit. Sie hat gesagt, ich habe gestohlen 50 D-Mark wert von einem Geschäftsmann hier im Ort. Ich habe gesagt, wo liegt deine Schuld? Sag gegen den Geschäftsmann. Ich habe gesagt, das ist mit Abstand deine geringste Schuld. Und dann fängt sicher Schuld, aber die geringste. Ich habe gesagt, wo geht es tiefer? Und sie denkt, es ist erlaubt, dass wir denken als Christen, oder? Und sie denkt nackt und sie sagt, ja gegen mich selber. Er hat 50 D-Mark verloren, aber ich habe mein Gewissen ist geplagt. Ich habe gesagt, tiefer, aber nicht tief genug. Und dann sagt sie, ich habe gegen Gottes Gebote. Ich habe ihr gesagt, und vergessen Sie das nicht, denn das ist unter Christen nicht bekannt, Gottes Gebote sind eine Mauer, die kommt hier vor als Mauer, das wissen vielleicht jeder fromme Jude, ist eine Mauer, die uns schützt gegen uns selbst. Du sollst nicht. Das bedeutet, der natürliche Mensch will lügen, er will stehlen, er will ehebrechen, er will das alles übel tun. Hier ist ein Gesetz und dieses Gesetz ist durchbrochen hier unter uns. Mit Abtreibung, mit Ehebruch, mit alles, mit Pornografie, das Gesetz ist zertreten. Und wenn das Gesetz zertreten ist, kann kein Evangelium Antwort geben. Denn der Weg zum Evangelium geht über das Gesetz, Römerbrief, Paulus. Wir müssen wissen, dass wir nicht erfüllen die Grenze, die Gott uns gegeben hat. Und dann kommen wir zum Evangelium. So wie bei Kindern. Kleinkinder, die schreien, sie wollen. Und man muss Gesetz, das darfst du nicht tun. Aber man tut das Gesetz im Sinne des Evangeliums aus Liebe. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein stehst, wenn du richtest. Wer redet über die richtende Gott heute? Wir hören nur über die Liebe Jesu allein, die Knabe da in die Krippe. Da kommt man an Weihnachten und man sagt, er ist ein Mensch wie wir, das war er. Das hat mit Gott nichts zu tun. Gott ist ein heiliger Gott. Diese süße Jesulein ist ein Götzenbild, wie wir ihn haben wollen. Und das hängt sehr mit die große Fehler, die Augustin und Luther gemacht haben, und das ist nicht meine Thema, das zweite Gebot nach Mose, du sollst kein Gleichnis von Gott machen. Das bedeutet, du darfst Gott nicht in dein eigenes Bild schaffen. Und das ist, was wir tun durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, schaffen wir Gott, wie wir ihn haben wollen. Es gibt die andere Extrem. John Knox, die berühmte Prediger, der kalvinistische Prediger in Schottland. Er hat gearbeitet sehr eng mit seinen Mesnern. Ja. Sein Lieblingspredigt war der Höhlenglut. Ja, und er sagt immer, ihr werdet schmoren in der Höhle, wenn ihr nicht bekehrt. Mehr, mehr, mehr Holz. Und mehr Holz. Es war 35 Grad in der Kirche. Es war 40 Grad. In der Höhlenglut war direkt unter denen. Ja, das ist die eine Extrem. Und die andere Extrem? Ja, der liebe Jesulein, er akzeptiert euch, er weiß, was für Fehler ihr macht, und er vergibt euch alles im Voraus, alles ist im Boot. Das ist ein Götzendienst. Wir haben mit einem heiligen Gott, ein richtender Gott, und das läuft durch die ganze Bibel, und ein barmherziger und gnädiger Gott, und die ist nicht trennbar. Es gibt keinen Text in der Bibel, wo nur der strafende Gott gibt, und es gibt keinen Text in der Bibel, wo nur der gnädige Gott. Sie sagen Kreuz. Kreuz entblößt uns als Gottesmörder. Finsternis kommt über das Land. Die Mächte und Kräfte der Finsternis herrschen. Und die Worte dazu, verflucht ist der, der am Holze hängt. Eine unwahrscheinliche prophetische Aussage, denn die Juden haben nie gekreuzigt. Richtige Gottesbild, Gottesverständnis sieht Gott als heilig. Wir gingen doch Auschwitz mit ihm. Wir machen ihn nicht so ein süßer Knäblein. Sicher ist er Mensch geworden. Aber wer Gottes Gnade annehmen kann, ist nur der, der gerichtet von ihm. Und deswegen die zentrale Rolle von Abendmahl, von Buße, von Vergebung der Sünde unter dem Kreuz. Er richtet uns dann. Und wenn er das nicht dann richtet, dann kommt er in das letzte Gericht gegen uns. Wir leben aus Vergebung. Siehe, ich bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir wissen gar nicht über die Geburt David. Was bedeutet Erbsünde? Ich habe ein nettes Streitgespräch mit Pinkus Lapid, ein sehr netter Mann. Seine Frau ist was ganz anderes, aber er war ein sehr netter Mann. Und es ging über Erbsünde. Und er sagte, es gibt keine Erbsünde. Ich habe gesagt, was ist der höchste Gut in Israel? Er sagt Leben. Ich habe gesagt, was passiert mit Adam und Eva? Und hier steht es sehr deutlich, dass er als Sünde geboren, seine Mutter hatte ihn in Sünden empfangen. Wir wissen gar nicht darüber. Augustin hat wohl gewusst, und das soll jeder lesen, das Bekenntnis von Augustin. Er hat definiert Erbsünde in die tiefste Art. Ah, schreibt der kleine Säugling, gib her, ich will, ich muss. Der Säugling denkt nur an sich, er ist in tiefer Erbsünde geboren. Und dann gibt man ihn und dann schreit er und ist so, oh, der Liebe, ja. Das ist Erbsünde. Und wenn das Kind nicht erzogen ist, an andere zu denken, denkt er sein Leben lang nur an sich. Und wenn er erzogen ist, Juden umzubringen, wie Hitler hier und wie die islamische Welt ihr Kinder erzieht, dann bleibt er in die Tiefe dieser Erbsünde. Jeder Mensch denkt zuerst an sich. Man kann so fromm gebären, wie man will. Tolstoi, die größte aller Dichter mit Shakespeare, hat das am besten gezeigt. In einem Beispiel, was passiert, da kann Tolstoi überweisen in eine Erfahrung, die ich gehabt habe. Ich bin im Pfarramt und eine Frau fällt vor meine Augen, eine alte Frau, und ich gehe rein, als ich sie rein. Selbstlos, sagt man, der gute Frau, überhaupt nicht selbstlos, sondern absolut egoistisch, sagt Tolstoi, denn ich sehe mich selber in dieser Frau, so sagt Tolstoi, der ist der tiefe Psychologe, viel tiefer als Freud. Ich sehe mich selbst in die Lage dieser Frau, instinktiv, unbewusst, und ich weiß, wenn ich sie helfe, wenn sie hilflos ist, habe ich das Recht, selbst geholfen zu sein. Ein total irrationaler Gedanke, aber das geht in uns. Und dann, schau mal, der Pfarrer Jaffin, wie er ist, wie lieb er ist, er hilft Menschen in Not und so weiter. Und ich sage, schau mich an, ich war brav. Und das bedeutet nicht, dass wir ihn liegen lassen, diese Frau. Das ist nicht, was ich sage. Ich sage, jede Tat, die wir tun, auch die schönste Tat, ist mit Egoismus befleckt. Das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Wir leben aus Vergebung. Wir sind alle befleckt von dieser erbsündige Selbstwille. Ich will, ich muss. Und auch die Christen, die denken nur, dass sie in den Himmel reinkommen. Das ist genauso ich-süchtig. Ich bin nicht zu Glauben gekommen, weil ich wollte in den Himmel reinkommen, hat mir überhaupt keine Rolle gespielt, sondern weil ich sah Wahrheit, ich sah Liebe, ich sah Gerechtigkeit in Jesus. Und wer will nur in den Himmel kommen? Das ist ich-sucht. Was habe ich davon? Aber dazu muss ich sagen, jetzt, dass ich ein alter Knabe geworden bin, 70 geworden, meine Mutter wird 100, wenn Gott will, dieses Jahr. So, von den Genen her, mein Vater starb mit 94, vielleicht habe ich noch Jahre vor mir, aber ich fühle mich manchmal ein bisschen alt und so. Die Gedanken an Gottes Reich ist mir nicht ganz so ferne, als wenn ich mich bekehrt habe. Aber es ist sicher niemals zentral. Wer Christ geworden ist, um in Gottes Reich zu kommen, hat nicht mit dem biblischen Gott zu tun. Wir sind Christ geworden, weil er unsere Wahrheit. Luther hat gesagt, ich werde mich verdammen in die Hölle wegen Gottes Gerechtigkeit. Das ist Glaube. Das ist Gottes Wort. Und dann sagt er, Gott kann mich da nicht verdammen. Weil er weiß, ich bin bereit, das zu tun. Dass seine Gerechtigkeit wichtiger für mich als mein eigene Gerechtigkeit. Als ich Gehirnhautblutung hatte, die tödlich sein könnte, habe ich nie gebetet, Herr, heile mich. Ich habe nur gebetet, gib mir die Kraft anzunehmen, was du mit mir vorhast. Ich könnte beten, Herr, ich würde gerne geheilt, wenn es dein Wille ist. Und dein Wille muss viel lauter und deutlicher, als ich will geheilt sein. Wie viel von uns sind selbstsüchtig in unser Glaube, in unser Ziel? Das hat mit Erbsünde zu tun. Dir gefällt Wahrheiten, die im Verborgenen liegen, Geheimen tust du mir Weisheit kunden. Das tut er jetzt, doch Nathan. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werden. Lass mich hören, Freude und Wonne, die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz von meiner Sünde, tilge alle meine Missetat. Das ist alles Wahn. Es war, es ist wie ein kindischer, er ist verzweifelt. Der stand auf die Höhe sein Macht und Ansehen und jetzt ist in die letzte Tiefe gefallen. Als ob Gott nicht gesehen hat, was da geschieht. Als ob die Schuld bei Gott liegt und nicht bei uns, die du zerschlagen hast. Wer hat sie zerschlagen? Er selber. Verbirg dein Antlitz von meiner Sünde. Ja, weil Gott sieht alles und weiß alles. Und dann das Lieblingstext von so vielen Christen, weil sie das nicht verstehen. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz, gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wissen Sie, was das bedeutet? Reines Herz, Herz in der Bibel ist nicht Gefühle, es ist unser Wesen. Gib mir ein vollkommenes Wesen. Alle die Seligpreisungen haben zuerst mit Jesus zu tun und nur dann durch ihn mit uns. Alle zentrale Texte in die Bibel haben zuerst mit Gott und dann mit uns zu tun. Gibt jemand hier, der nur an Gott denkt und an seinen Nächsten und nicht an sich selber? Deswegen grüße ich die Leute, wenn sie reinkommen. Ich wollte schauen, ob sie die Flügel mitgebracht, die Golde von der Cherubin, die Silber von die Seraphim. Aber niemand kam reingeflogen mit goldenen oder silbernen Flügeln. Nein, das ist nicht uns. Wir haben kein reines Herz. Und wir haben keinen beständigen Geist. Glauben Sie, dass Sie immer beständig nur an Gott denken und Nächsten? Wenn Sie das glauben, dann leben Sie mit Selbstbetrug. Wir sind gefallene Sünder. Gerecht gemacht durch Christus. Und deswegen ist Buße das Erste, was Jesus predigt, das Erste, was Johannes predigt, die Erste von 95, von den Thesen Luther, die erste gutes Werk in Offenbarung. Vierfach, allumfassend. Wir leben aus Vergebung, weil wir gefallen sind, nicht weil wir besser oder gut sind. Verwirf mich nicht von dein Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Der ist auf den Boden der Wirklichkeit gekommen. Ja. Er weiß, wie verloren es ist. Und dann hören Sie nicht auf, was dick und schräg geschrieben sind. Ich habe gehört, jemand hat eine Doktorarbeit über die Thema, die Entwicklung dick und schräg geschriebener Worte von der Jubiläumsbibel, Erster Weltkrieg bis heute. Immer mehr. Die Gerichtsworte sind weg. Und nur die Liebeworte, die Versöhnungsworte sind dick geschrieben. Das ist kein Evangelium, das ist Verfälschung. Die ganze Bibel gilt für alle Menschen aller Zeiten, für beide Geschlechter, für alle Rassen, für jede Lebensphase und jede Glaubensphase. Die Opfergesetze, die meisten Juden gar nicht mehr kennen, weil sie keinen Tempel haben, sind in Afrika für die Missionare sehr wichtig. Und ich merke, und Sie sollen merken, mit Ihr Leben, dass Texte, die früher wichtig waren, jetzt nicht so wichtig und neue wichtig. Und wenn Sie das nicht merken, dann sind Sie nicht gewachsen. Dann halten Sie an Ihre Sprüchlein und wachsen Sie überhaupt nicht. Christlich leben bedeutet wachsen durch das Wort. Und wenn man wächst durch das Wort, sind die Worte, die uns am unbequemsten sind, sind die Worte, die wir brauchen. Und die Worte, die sagen, das ist Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit, die sind die Worte, die wir nicht mehr brauchen. Aber wie viele Christen wirklich leben mit Worttheologie? Jede Phase ihres Lebens, andere Worte. Es sind die Texte, die uns, das habe ich erlebt, das wissen Sie sehr genau, Bruder Eppler, wenn ich mein Hiob 9 ausgelegt habe. Die Texte, die härteste und die schwerste, sind die Texte, von denen wir am meisten lernen. Auch über uns selbst. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünde zu dir bekehren. War die schwerste Auftrag, die ich je gehabt habe. Die Hochsicherheitsgefängnis in Freiburg rief mich an. Herr Pfarrer, Sie sollen zu uns kommen, wir sind Schwarzen Kreuz. Wir haben Mörder, die Mafia von Süditalien und so weiter. Sie sollen kommen über Psalm 51. So, was mache ich? Da stehe ich mit einer Kenntnis, ich kann nur predigen, wenn ich auf die gleiche Stufe bin wie die anderen. Wenn ich sage, schau die böse Jugend, schau die, dann kann ich niemand helfen. Ich muss auf die gleiche. Oh, können Sie nicht hören? Ja, okay, das ist schlimm. Wir sind das Wandervolk Gottes, ja, und ich bin als Jude und Christ Weimarks zu wandern. Ich kann hier oder hier wandern. Ja, jetzt Sie verstehen mich nicht, wenn ich da bleibe. Okay, dann bleibe ich hier. Halten Sie mich hier fest.
Ja, ja.
Okay, der ist stark, ja, er hält mich fest. Ja, so was tue ich? Ich habe viel gebetet. Ich musste auf die gleiche Stufe mit Mörder, mit Toren, mit Heroinhändler und so. Und ich kam da rein, so. Entschuldigung, jetzt sind Sie alle Schwerverbrecher. Und der Jaffin kommt da rein, so mit dem blödesten Gesicht, so ähnlich wie in meinem Buch, der schaut sehr blöd aus, ja. Mit dem blödesten Gesicht, die ich machen kann, mit den Händen hin und alle hören auf zu rauchen. Alle hören auf zu rauchen. Jeder guckt, was für ein komischer Mensch, das ist genau, was ich wollte. Und dann plötzlich gucke ich den Mörder an und sage, schauen Sie, ich bin ein Pfarrer, ich bin nicht besser als euch, ich bin ein Mörder. Und die sagen, 15 Jahre, Beckstein würde sagen, 20 Jahre. Aber ich sage, lesen Sie die Bergpredigt. Wer je seinen Bruder gehasst hat, ist in Gottes Augen ein Mörder. In diesem Moment haben Sie dann gehört, was ich zu sagen habe. Ich war auf die gleiche Stufe, habe den nicht runtergepredigt. Sogar, dass Sie kommen zu meiner Gemeinde in einer Freizeit und der Mörder, der in der Zwischenzeit Evangelist geworden ist, hat gesprochen in meiner Gemeinde mit meinen konfrontierten Jugend und so weiter und erzählt, wie er gehasst und getötet und wie Hass in sein Herz gekommen ist und dann Jesu Liebe gekommen. Das war 100 Jahre im Predigt wert, mindestens 100. Nur dann kann man, ein befreiter Alkoholiker, ein befreiter Rauschgiftsüchtiger und so weiter, die sind die Menschen, die unter diese Leute gehören. Und wir sollen alle wissen, wir sind alle Mörder in Gottes Augen. Ja, nicht nur die Schriftgelehrten, die sind viel besser als wir. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünde zu dir bekennen. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen aus, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Es gibt vier berühmte Bilder von David. Ich bin auch Kunsthistoriker und ich halte das für ungeheuer wichtig. Und es gibt mehrere, wie Gerhard Meyer, Kettlin, eine ganze Reihe von denen, die was von Kunst verstehen, denn die Bildersprache der Bibel ist zentral. Die berühmteste Darstellung von David kennen Sie alle, auch wenn Sie vielleicht nicht bewusst kennen, dass es von dem großen Michelangelo 1512, die junge David, wunderschön in Florenz. Ich mag lieber Donatello, der Vorläufer von Rembrandt. Rembrandt hat ein bisschen zu viel Muskel für mich, wie Beethoven auch ein bisschen zu viel Muskel für mich manchmal hat. Ja, und dieser Donatello hat der David als der kleine Siegesheld und der Goliath-Kopf hat er in seiner Hand. Viel tiefer malt der zweifache Mörder Caravaggio, der später in sein Leben bekehrt hat. Ein merkwürdiger Mann, ein total leidenschaftlicher Mann. Er hat zwei Leute umgebracht. Er Caravaggio ist mit Giotto historisch die wichtigste aller Maler. Denn ohne Caravaggio gibt kein Rembrandt, Rubens, Velázquez. Er ist der Vater das. Ein Realist an dergleichen. Er hat gemalt ein Selbstbildnis. Jeder hat gewusst, wie er ausschaut, denn jeder sucht ihn in Gefängnis zu bringen, ja? Ein Selbstbildnis von sich selber als Goliath. Und der David bringt ihn um. Ich bin der Goliath. Er, die Auftraggeber, war der Papst, der wichtigste Auftraggeber in dieser Zeit. Schickt eine Selbst, aber die tiefste aller Darstellungen von David ist wenig bekannt. Das ist von der sehr bekannt als fleischlicher Maler Peter Paul Rubens aus Siegen. Gibt jemand hier aus Siegen, die fromme Stadt? Er aber lebte in Antwerpen. Man sieht David ganz anders als alle anderen ihn malen. Nicht die Junge, nicht der Held, nicht der Fromme, sondern die alte, mit Sünde betagte David, mit zerrissener Kleid, die zeigen die inneren Wunden in seiner Person und versuchte Kontakt mit Gott. Der David, der weiß, der sein Sünde, Herr, sei mir Sünde gnädig. Das ist die tiefste Darstellung, die hängt in das Städtische Museum in Frankfurt. Tu mein Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Und das hat Rubens gut verstanden. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, willst du Gott nicht verachten. Ich will nicht in die Kompliziertheit der Opfer gesetzt. Mein Vater war ein sehr guter Jurist. Er hat mich gelernt, Juristen sind da, die Einfache kompliziert zu machen. Ich mag die kompliziert einfach. Und ich habe das gelernt, auch in meinen Theologien und meine Dichtung, genau das. Ich erzähle euch in einfachster Art und Weise die Zentrale dieser Opfergesetz. Die erste geht hier um eine Brandopfer. Brandopfer, auch Holocaust genannt. Der Priester legt seine Hand auf den Tiere, die Pulsade wird aufgemacht, das Leben ist im Blut und das Leben gehört Gott. Und das ganze Tier wird Gott übergeben, denn Leben gehört Gott. Der Tier, der Vertreter, der Vermittler, das ist der Priester und das ist für die Anwesenden und für das ganze Volk. Das ist Brandopfer. Schlachtopfer oder Gemeinschaftopfer, der Priester, Blut geht raus. Das fettige Teil, für denen, die älter sind, und wissen wir, das war 1945, 46, 47, wo wenig Fleisch hier war. Der Fleisch, die man haben will, ist was sättig, und das ist die fettige. Wammel, sagt man, oder was man will. Diese fettige Fleisch, die geht zu Gott. Und es gibt Priester, Elis Söhne zum Beispiel, die das genommen, und deswegen müssen sie sterben, weil sie an Gottes Stelle gesetzt. Die nächstbeste geht der Priester und die einfache Leute, die kriegen der Filet und der Schnitzel, die wenigste Wert haben, in solcher Zeit haben. Das ist, wir nehmen an, was der Herr Gott uns gegeben hat, durch Sinai, durch die Gebote, durch die Abgrenzung von unserer eigenen natürlichen Gefallenheit. Aber hier steht, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz willst du Gott nicht verachten. Das bedeutet, wir müssen innerlich wissen, dass wir schuldig vor Gott stehen. Und nicht immer predigen über die böse Jugend und die böse dies und jene, sondern die böse Jaffin. Rembrandt hat das am tiefsten dargestellt in der alten Pinakothek in München. Gibt ein junger Mann, für mich jung, vielleicht 40, und er hat gerade Jesu am Kreuz genagelt. Das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Ich habe Jesus umgebracht. Wer das weiß, fängt an, ein Christ zu sein. Es geht nicht über, was ich erlebt habe in einem Predigen Mannsheim, in meiner pietistischen Gemeinde. Erste Woche kommt eine junge Frau zu mir und sagt, Herr Pfarrer, das war richtige Predigt. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Was für mich nicht, für meine Schwiegermutter. Ja. Wie viel von uns hören Predigen für die Schwiegermutter, Schwiegertochter oder irgendjemand anderes? Ich predige gegen mich selbst. Luther hat mich das gelernt. In der Sakristei, wo ich zuerst Pfarrer war, in Magstadt, da stand, Herr, richte mich jetzt mit dein Wort, dass ich aufgerichtet und das die Gemeinde bringen kann. Ich bin der Schuldige. Und das ist der einzige Weg zur Reinigung. Durch Buße. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, bau die Mauern zu Jerusalem. Das bedeutet das Gesetz, denn David hat das gebrochen in sein Kern, die 10 Gebote. Und wenn die Vertreter der Stadt das tun, dann jeder kann das tun. Gott sei Dank haben wir in Deutschland nicht wie in die letzte Regierung einen Bundeskanzler, der seine 4. Frau hat und einen Außenminister, der seine 5. Freundin. Israel hat dieses Problem jetzt. Und das ist verhängnisvoll für Israel. Ihr Präsident war nicht nur Ehebrecher, sondern Vergewalter. Und das ist haarsträubend. Je mehr Verantwortung wir haben, je mehr Verantwortung wir haben in einer Gesellschaft haben, je mehr vorbildlich wir sein sollen. Na, wir wissen, dass wir unrein sind, aber an das Gesetz, an die 10 Gebote im Fleisch können wir alle danach leben. Im Geist kann Christus nur das erfüllen. Dann werden dir gefallen Rechtopfer, Brandopfer und Ganzopfer, dann wird man Stier auf deinen Altar opfern. Ich fange immer Predigreihen, wenn möglich, mit dieser Psalm an, denn das ist der Weg zu einem Verständnis von Advent, ein Weg zu einem Verständnis von Gründonnerstag und Karfreitag. Wir müssen uns richten lassen durch Gottes Wort, ehrlich mit uns selber. Und das führt uns zu Buße, es führt uns zu Kreuz. Wir sind nicht besser, sondern Gott sei Dank. Und ich meine das, Gott sei Dank. Wir Christen, wenn wir so leben, sind besser dran. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Auf du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtet siehe. Ich bin als Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, im Geheimen tutst du mir Weisheit kund. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Amen.